Ich wurde gebeten, zum Thema Medikationsmanagement bei Schmerz aus Sicht der Apotheker zu reden. Ich möchte Ihnen zunächst vielleicht ganz kurz erzählen, was ist Medikationsmanagement eigentlich, was kann das vielleicht bringen und danach auf ein paar, so wie ich meine, wichtige arzneimittelbezogene Probleme eingehen. Und in dem Rahmen bietet es sich natürlich an, da über Interaktionen zu sprechen. Weil wenn wir jetzt über Doppelmedikationen oder andere arzneimittelbezogene Probleme sprechen, wird es schnell Fahrt. Medikationsmanagement, die frühesten oder wichtigsten Definitionen dafür stammen aus den USA. Ich habe Ihnen da ein Grundsatzpapier der American Pharmacist Association hier zur Verfügung gestellt. Kann man nachlesen, wenn einem das interessiert, was es genau bedeutet. In diesem Papier werden auch die Ziele des Medikationsmanagements dargelegt. Es geht darum, die Arzneimittelanwendung zu optimieren, das heißt die Sicherheit und die Effektivität des Arzneimittels maximal auszuschöpfen. Ein ganz wichtiges Thema im englischsprachigen Raum ist immer person-centered, patient-centered, also dass die aktive Rolle des Patienten gefördert wird. Es soll eine stärkere Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe dadurch geschaffen werden und auch die Kommunikation von Patienten und den Vertretern der Gesundheitsberufe verbessert werden. Alle Medikationsmanagement-Service finden außerhalb der normalen Dispensierung und Beratung der Arzneimittelabgabe statt. Es ist also ein gesonderter Service, der in einem Extraraum in der Apotheke stattfindet. Es ist patientenorientiert, wie gesagt. Die typische Medikationsanalyse soll einmal jährlich stattfinden und bedarfsorientiert kann dazwischen zum Beispiel nach einer Entlassung aus dem Krankenhaus oder Umstellung von Arzneimitteltherapie können dann kleine Medikationsanalysen zwischengeschalten werden. Begonnen hat es in den öffentlichen Apotheken in den USA in den 1990er Jahren. Die klinische Pharmazie an sich geht ja schon in die 60er Jahre zurück und ungefähr seit dem Jahr 2006 wird es in den USA auch von den Krankenkassen bezahlt, dieses Service. Warum wird es gemacht? Zahlen aus den USA zeigen, dass ungefähr 1,5 Millionen vermeidbare arzneimittelbezogene Probleme pro Jahr in den USA alleine auftreten, die schätzungsweise zu 1,77 Milliarden Dollar Kosten führen. Und in kleinen Studien wurde in den USA eben gezeigt, dass es positive Effekte bringen kann, wenn sich da die Pharmazeuten gemeinsam mit den vor allem Hausärzten dort einbringen. Medikationsmanagement in den USA ist nicht nur die Medikationsanalyse, sondern ist ein ganzer Serviceblock, wobei dieses Medication Therapy Review ist das Herzstück und anschließend daran bekommt der Patient einen Medication Record, einen Action Plan. Es wird mit den Ärzten und anderen Gesundheitsberufen, wenn notwendig, werden Lösungsvorschläge besprochen und alles muss immer ganz klar dokumentiert werden. Die Medikationsanalyse, die Medication Therapy Review, hier kurz zu sehen die Definition aus den USA. Ich habe Ihnen auch einen Auszug aus der Definition aus Deutschland hier hingestellt, damit man sich vielleicht das vorstellen kann. Also die Medikationsanalyse ist die strukturierte Gesamtanalyse der aktuellen und auch vergangenen Medikation eines Patienten. Ziel ist es die Erhöhung der Effektivität und Sicherheit der Arzneimitteltherapie. Es sollen hier wirklich alle Arzneimittel zusammengetragen werden. Im Idealfall werden auch Laborparameterdiagnosen berücksichtigt. Die Medikation wird evaluiert. Wenn nötig, werden arzneimittelbezogene Probleme eben erkannt und Lösungsvorschläge werden dann gemacht und die an den Arzt weitergeleitet. Der Patient bekommt auch Tipps zur Adhärenz, zur sicheren Arzneimitteleinnahme. Dass das Medikationsmanagement was bringen kann, zeigen Zahlen aus den USA. Eine Studie aus Iowa, an der über 2000 Patienten teilgenommen haben, da gab es signifikante Verbesserungen in diesem Medication Appropriateness Index, den wir vorher schon kurz gesehen haben. Ja, auf den brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr eingehen, da haben wir vorher schon diese 10 Fragen, die da bei jedem Arzneimittel gemeinsam mit dem Patienten durchgegangen werden sollen, haben wir eh schon gesehen. Es gibt auch zwei interessante Projekte, die sich Asheville-Projekte nennen. Eines war bei Hypertonie und Dyslipidämie-Patienten, das passt jetzt nicht zum Thema Analgetika, aber man sieht, dass da wirklich klinische Parameter erreicht werden konnten, Blutdrucksenkungen, Zielwerte erreicht und auch die kardiovaskuläre Event Rate konnte gesenkt werden und das gleiche auch bei Asthma-Patienten. Also diese Services, wenn sie gescheit gemacht werden, können schon was bringen. Was sind arzneimittelbezogene Probleme? Die europäische Definition von Pharmaceutical Care Network sagt, a drug-related problem is an event or circumstance involving drug therapy that actually or potentially interferes with desired health outcomes. Also im Grunde jedes Ereignis, das den von Ihnen intendierten Zielen, wenn Sie das Arzneimittel verordnen, entgegensteht. Ja, hier sieht man nur ganz kurz, was eben Beispiele für arzneimittelbezogene Probleme sein können. Das beginnt bei der Evidenz der Arzneimittelauswahl, betrifft auch die Frage, ob jede Indikation therapiert wird. Gibt es Kontraindikationen, unerwünschte Wirkungen, Interaktionen, Doppelmedikationen bis hin zur richtigen Lagerung des Arzneimittels, also ein sehr großes Feld. Warum sind Analgetika gerade bei arzneimittelbezogenen Problemen und dabei Interaktionen ein so großes Thema? Aus Deutschland gibt es Zahlen, die zeigen, dass an 9 der 20 meistgemeldeten Arzneimittelaktionen, also es war eine Aktion, wo Apotheken über einen gewissen Zeitraum alle Interaktionen gemeldet haben und 9 der 20 meistgemeldeten Interaktionen hatten ein oder vielleicht sogar zwei Analgetika involviert. Es können natürlich pharmakokinetische und pharmakodynamische Interaktionen sein, die dann zu einer Wirkstärkung oder zu einem Wirkverlust führen können. Die Interaktionen, die Ihnen jetzt kurz nochmal wahrscheinlich zur Wiederholung zeigen werden, sind großteils sicher bekannt, aber da sie einfach so ein wichtiges Thema sind und man in der Praxis vielleicht dann auch nicht immer die Zeit hat, sich genau damit zu beschäftigen, ist sicher gut, wenn man das öfters sieht. Hier eine kurze, sicher nicht vollständige Übersicht über NSAR und ASS-Interaktionen. Großes Thema Blutungsrisiko, gemeinsam mit Thrombozytenaggregationshemmern, Antikoagulantien, SSRIs, Glukokortikoiden und Alkohol, also entweder regelmäßig oder beim kurzen Missbrauch. Eine Sonderstellung nehmen die beiden Interaktionen, die bei Ibuprofen und ASS bestehen, ein. Zum einen natürlich die Erhöhung des Blutungsrisikos und zum anderen, also bei ASS niedrig dosiert und einer Ibuprofengabe vor der ASS-Gabe, kommt es oder kann es zu einer gesenkten Thrombozytenaggregationshemmung kommen, da das Ibuprofen eben eine sterische Interaktion oder sterisch die Wirkung vom ASS verhindert. Darum ASS, aber es ist eh schon vorher ganz gut besprochen worden, ASS in der Früh und im Idealfall mindestens 2 Stunden Abstand halten dann zum Ibuprofen, also Ibuprofen frühestens 2 Stunden nachgeben. Aber die Interaktionen NSAR, ASS gehen noch weiter. Mit Antihypertensiven gibt es auch 2 Interaktionen oder kann es 2 geben. Der blutdrucksenkende Effekt kann gehemmt werden und die Nierenfunktion kann bis hin zum Nierenversagen verschlechtert werden. Auf das komme ich nachher noch kurz zum Sprechen. Bei Folsäureantagonisten, Methotrexat, Ebetrexat, kann es zu Intoxikation kommen, da es der renale Eliminationsmechanismus gehemmt werden kann. Dann eine Hyponatremie kann bei gleichzeitiger Gabe mit SSRI, trizyklischen Antidepressiven, Antiepileptikern, Tiaziden, Opioiden, Vasopressin-Analogern kommen. Und diese Hyponatremie kann durch NSARs gesteigert oder verstärkt werden. Mit Lithium kann es auch eben durch diese Niereninteraktion zu einer Intoxikation kommen. Und vielleicht ganz interessant, kupferhaltige Introteinpessare können womöglich bei gleichzeitiger Gabe mit NSARs zu einer verminderten kontrazeptiven Wirkung kommen, durch die antiphlogistische Wirkung der NSARs wird da vermutet. Zum Blutungsrisiko haben wir heute eh schon einiges gesagt, also sind nochmal die Risikofaktoren für einen Ulkus und beim Paracetamol da auch in Klammer, also die lange und hohe Gabe ist trotzdem nicht unbedingt sicher, auch wenn es immer halt eine der klassischen Alternativen ist. NSAR und Antihypertensiva, die Verminderung des blutdrucksenkenden Effekts um ungefähr 6 mmHg kann eben durch einen Mechanismus, also durch die verminderte Prostaglandinsynthese zustande kommen, ist wahrscheinlich klinisch relevant, wenn NSARs länger als 2 Wochen und vor allem hochdosiert gegeben werden. Am wenigsten scheinen da die Calcium-Antagonisten betroffen zu sein. Eine wichtige Interaktion, die auch schon kurz angesprochen wurde, ist die Kombination von NSARs, ACE-Hämmern oder Sartanen gemeinsam mit Diuretika. Da kann es eben bis hin zum Nierenversagen kommen. Der Mechanismus ist ganz interessant. Durchs Angiotensin II wird die postglomeruläre Vasokonstriktion gefördert. Dieser Effekt wäre dann natürlich durch ACE-Hemosatane vermindert. Und die präglomeruläre Vasodilatation, die eben auch zu Nierendurchblutung und Perfusion führt, würde in dem Fall durch die NSAIs gehemmt werden. Gemeinsam mit Diuretikern, die zu einer Hypovolemie führen, kann es eben wirklich zu einem Nierenversagen dann kommen. Besonders gefährdet sind Patienten mit Volumenmangel, mit eingeschränkter Nierenfunktion oder Herzinsuffizienz. Ja. Also die Interaktion NSAR-Folsäureantagonisten-Methotrexat betrifft vor allem Methotrexat bei hoher Dosierung. In der niedrigen Dosierung, einmal wöchentliche Gabe bis 15 Milligramm, sollte es wahrscheinlich kein Problem sein. Eine andere Interaktion, die in den letzten Jahren immer mehr Bedeutung oder der immer mehr Bedeutung zugesprochen wird, ist das SIRT, die Verdünnungshyponatremie. Einige Wirkstoffe, die ich auf der vorigen Folie schon gezeigt habe, werden mit einer erhöhten ADH-Freisetzung assoziiert. Und NSAIs erhöhen sie nicht die ADH-Freisetzung, können aber die Wirkung am Rezeptor vermutlich verstärken. Es kommt dann durch die verstärkte Wiederaufnahme von Wasser in der Niere zu einem relativen Wasserüberschuss und damit zu einem Natriummangel. Die Symptome können je nachdem, wie schnell und stark es auftritt, diese Hyponatremie von kognitiven Symptomen bis hin zum Koma reichen. Paracetamol, da gibt es natürlich auch Interaktionen. Wichtig sind da die Enzyme oder die Interaktion mit Enzyminduktoren, also Alkohol oder auch Carbamazepin, Isoniazid. Paracetamol wird ja hauptsächlich eigentlich nicht über das ZYP-System metabolisiert, sondern über Phase-2-Metabolisierung, über Glucuronidierung, Sulfatierung. Und ein geringer Anteil wird nur über ZYP2, E1 und 3A4 metabolisiert. Das sind dann die lebertoxischen Metabolite, die im Normalfall entgiftet werden können. Wird aber durch eine Enzyminduktion dieser Anteil erhöht, dann kann es natürlich vor allem auch bei leeren Glutathionreserven hier zu lebertoxischen Effekten kommen. Ein paar Worte nur zu den Opioiden. Interaktionen oder unerwünschte Wirkungen, die damit in Verbindung stehen, sind zum einen das Serotoninsyndrom, QT-Zeitverlängerung, die Sturzgefahr, die erhöhte, Zytochrom P450-Interaktionen und auch Interaktionen können natürlich entstehen bei der gleichzeitigen Gabe von reinen Opioid-Agonisten mit partiellen Opioid-Agonisten. Was da nicht oben steht, ist die Interaktion, die verstärkte Atemdepression, also bei gleichzeitigen Gabe mit Benzos, Alkohol und so weiter. Zum Serotoninsyndrom, das betrifft nicht alle Opioide, vor allem das Tramadol, Methadon, Fentanyl, wenn diese Stoffe gemeinsam mit SSRIs, SNRIs, ganz allgemein trizyklischen Antidepressiven, Lithium-Mao-Hämmern natürlich oder auch Dextrometaphan gegeben werden. Das akute Serotoninsyndrom ist sicher eher seltene Nebenwirkung-Interaktion, aber sehr schwere. Sie tritt plötzlich ein, wenn eines dieser Arzneimittel neu gegeben wird oder bei einer Dosiserhöhung. Und dann ist es natürlich notwendig, sofort die betreffenden Arzneistoffe abzusetzen und davor zu erkennen. QT-Zeitverlängerung betrifft vor allem das Methadon und auch das Levomethadon, wenn es gemeinsam mit Klasse 3 Antirhythmika, aber auch mit Makrolid-Antibiotika wie dem Claritromycin, Levofloxacin, Ciprofloxacin, Moxifloxacin oder auch Neuroleptika gegeben werden oder das Methadon gegeben wird. QT-Zeitverlängerung ist natürlich eine Nebenwirkung, die sehr viele Arzneimittel betrifft. Man schätzt, dass ungefähr 3% aller Arzneimittel davon betroffen sein können. Nicht bei allen hat es eine klinische Relevanz. Der Mechanismus dahinter ist sicher nur bekannt vom Studium. Hemmung des Hörkanals, dadurch wird die Kaliumrepolarisation am Herzen gehemmt. Es kommt zu einer Verlängerung des QT-Zeitintervalls und das kann eben zu Torsade-Pointe-Arrhythmien führen. Vor allem problematisch ist nicht nur die Kombination der hier genannten Arzneimittel, sondern auch wenn schon Risikofaktoren wie ein angeborenes Long-QT-Syndrom bestehen. Frauen sind häufiger betroffen, ältere Personen, kardiovaskuläre Vorerkrankungen natürlich und nicht zu unterschätzen eine Hypokaliämie. Und darum spielen Tiazide und Schleifendiuretika, die jetzt vielleicht nicht per se QT-Zeit verlängern sind, aber durch diese Elektrolytverschiebungen hier auch eine große Rolle. Opioide und Sturzgefahr, das ist wahrscheinlich eher eine sehr bekannte Interaktion. Muss man aufpassen, kann man auch im Priskus, Bärs, PIM-Liste schauen, ob das Arzneimittel sind, die im Alter dann noch geeignet sind, die passend sind und je nachdem dann absetzen oder auf andere Arzneimittel umstellen. Zu den Cytochrom P450-Interaktionen, da sind einige Opioide betroffen, ist Fentanyl, Methadon wieder mal, das war bei fast allen Interaktionen da dabei, und das Oxycodon. Ich habe da jetzt mal das Ritonavir als starken CYP3A4-Inhibitor genannt, aber es sind natürlich auch wahrscheinlich in der Praxis häufiger Arzneistoffe wie Sclarithromycin, vielleicht Amiodarone, Diltiazem, die wirklich starke CYP3A4-Hämmer sind. Kombination von Fentanyl, Ritonavir, kennt man Zahlen, dass da die Fentanyl-Exposition auf 170% der eigentlich zu erwarteten Spiegel ansteigen kann. Gegenteiliger Effekt natürlich mit CYP3A4-Induktoren wie Johanniskraut, Carbamazepin, Efavirenz, Phenytin. Hier kann es zum Verlust der Wirksamkeit und auch einer Verkürzung der Wirkdauer kommen. Ein ganz interessantes Beispiel und wahrscheinlich bekannt ist die Kombination Tramadol-Paroxetin. Da liegen nämlich gleich zwei Interaktionen vor. Die erste Interaktion ist die pharmakokinetische. Tramadol ist ja ein Prodrug, wird über CYP2D6 zum aktiven Metaboliten O-Desmethyltramadol aktiviert. Also Tramadol selbst hat ja noch keine ausgeprägte Schmerzwirkung oder schmerzstillende Wirkung. CYP2D6-Inhibitoren wie vor allem das Paroxetin können hier diese Aktivierung verhindern und damit kommt es zu einer verminderten Wirkverlust. Das gleiche Phänomen kann natürlich auch durch genetische Polymorphismen auftreten. Ungefähr oder bis zu 10% der kaukasischen Bevölkerung sind ja CYP2D6 pur Metabolizer und wären dann erwartungsgemäß auch nur eine ungenügende Aktivierung vom Tramadol zustande bringen, falls man so sagen kann. Also das ist die eine Interaktion, Wirkungsverlust. Die zweite Interaktion ist die Gefahr für Serotoninsyndrom und gemeinerweise wird die Interaktion aber vom Wirkungsverlust nicht betroffen, das heißt, das Tramadol wirkt im schlimmsten Fall nicht, sie haben aber trotzdem alle Nebenwirkungen oder viele Nebenwirkungen. Ja, und dass ich zumindest eine Folie nur jetzt zum Abschluss zu den Koanalgetikern habe, habe ich das Carbamazepin hier genannt, weil das als Enzyminduktor mit vielen Arzneimitteln interagieren kann, also ein CYP2B6-Induktor, CYP2C9, 3A4-Induktor und interagiert auch mit vielen Transportproteinen, vor allem also die Interaktion mit dem P-Glykoprotein ist da wahrscheinlich relevant und Ihnen schon ein Begriff. Also ist sicher auch Arzneimittel, wo man vielleicht einen Interaktionscheck andenken kann, bevor man es verschreibt. Ja, das war's ja schon.
Ja, vielen Dank für diese tolle Übersicht und für die Idee des Medikationsmanagements. Da muss ich jetzt gleich was ganz Provokantes dazu sagen, weil Sie das für die USA so hervorgehoben haben. Wie konnte dann eigentlich in der USA diese Opioid-Quasi-Katastrophe passieren? Ich meine, im November wurde der nationale Gesundheitsnotstand wegen der Opioide in Amerika ausgerufen von Herrn Trump. Das ist in dem Fall, glaube ich, wirklich auch indiziert. Weil, aber das ist ja eigentlich widerspricht, dass sowas überhaupt passieren darf.
Ja, ich meine, zum einen wären, glaube ich, Opioide wahrscheinlich in den USA vielleicht ein bisschen, oder ist die Verschreibungspraxis anders? Zum anderen, jetzt eine ganz interessante Zahl zu diesen Opioid-Todesfällen in den USA, weil ja das Methadon im letzten Jahr jetzt nicht nur Schmerztherapie, sondern eine fragwürdige Tumortherapie, also ein großes Thema in Österreich war. Methadon in den USA zum Beispiel wird 5% der Opioid-Verschreibungen machen Methadon aus, aber 30% all dieser Opioid-Toten, von denen man liest, gehen aufs Methadon zurück. Also es werden vielleicht auch wirklich problematische Opioide unkritisch verschrieben. Dann gibt es zum Teil ja die niederpotenten Opioide, die relativ einfach bezogen werden können, die in Kombinationsprodukten, Codein, einfach ohne Verschreibung so gekauft werden können in den Drugstores. Also wahrscheinlich ein vielfältiges. Aber sich mit so einem Schwerpunkt.
Also wenn man die Zahlen glaubt, wie viel Todes pro Tag in Amerika gibt durch Opioide und damit kommt eine für uns sehr wichtige Schmerzmittelgruppe dermaßen in Verruf, es hat ja auch schon die EU dieses Thema aufgenommen. Und da möchte ich gleich zu einer Frage kommen, weil da steht, opioidhältige Schmerzmittel für chronische Leiden, wie geht man damit am besten um? Ich meine, diese Frage ist eine sehr gute Frage. Ich würde schon meinen, dass man da sehr, sehr vorsichtig und sehr verantwortungsvoll umgehen muss, weil wir wollen eigentlich nicht die wertvollen Medikamente in Form der Opioide verlieren. Mhm. Die FDA hat ja in der Zwischenzeit schon eine gewisse Notbremse gezogen und die Verschreibung deutlich schwieriger gemacht in Amerika, was sicher eine Ursache war.
Ja. Ich meine, die Verschreibung war ja teilweise relativ locker. Es ist ja, glaube ich, in den einzelnen Bundesstaaten schon unterschiedlich geregelt. Aber Sie haben ja auch bei den Opioid-Rezepten in den USA wiederholte Abgaberezepte, die ein halbes Jahr gegolten haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon geändert wurde. Mhm. Also da gibt es natürlich, sind sicher gleich sehr große Mengen an Opioiden verordnet worden, wo ich vielleicht zu Beginn der Therapie noch gar nicht abschätzen kann, ob die jetzt ein halbes Jahr unbedingt laufen muss, diese Opioid-Therapie. Aber wenn der Patient das Rezept dann daheim hat, kann das nicht.
Also ich kann nur noch einmal erwähnen, das Papier, was auch die Waltraud Stromer erwähnt hat, also wir haben aufgrund dieser Meldung von der EU diese Leitlinien von der ÖSG entworfen, also man kann sich das auf der ÖSG-Homepage runterladen und da geht es wirklich auch um Tumor- und nicht-tumorbezogene Schmerzen. Wir müssen wirklich damit gut umgehen, damit wir nicht auch in Probleme kommen, wie es in Amerika und teilweise in Australien besteht. Also das Problem ist ja, was vielleicht wenig bekannt ist, 80% der Weltbevölkerung hat noch immer keinen Zugang zu Opiaten und viele Patienten weltweit versterben mit massiven Schmerzen, weil es in diesen Ländern kein Opiat gibt. Aber wenn es solche Meldungen gibt wie aus Amerika, dann haben diese Patienten nie eine Chance, zu Opiaten zu kommen. Und es ist auch unsere Verantwortung, das richtig zu verschreiben. Deswegen würde ich diese Lektüre wirklich jedem dringend empfehlen, es gratis runterzuladen. Und ich glaube, dass es ein sehr gutes Papier geworden ist damals. Also das ist nur ein wichtiger Punkt zu den Opiaten, dass man da wirklich gut und vernünftig damit umgeht. Da gibt's Fragen im Auditorium?
Sie haben schon angesprochen, es gibt ja deutlich unterschiedliches Verhalten medikamentöser Therapie in den Staaten und bei uns sind die Studien, die Sie gebracht haben, umlegbar auf Österreich. Erste Frage. Zweite Frage, wo in Österreich wird Medikamentenmanagement in welchen Apotheken durchgeführt?
Ja, also ob die Daten muss man sicher vorsichtig sein, weil man sich immer zunächst mal anschauen müsste, diese guten Ergebnisse zum Beispiel bei den Blutdruckwerten, das ist ja vor allem ein großes Adhärenzproblem wahrscheinlich. Das heißt, da wird gar nicht unbedingt, dass da ungeeignete Arzneimittel entdeckt werden, sondern man setzt sich da eine halbe Stunde bis Stunde hin mit dem Patienten, der Patientin, erklärt ihm, warum man nun mal seine Arzneimittel nimmt, wie er es einnimmt, fragt ihn, ob er es eigentlich jeden Tag nimmt, ob er es manchmal auslässt und alleine darum kommen dann schon bessere Ergebnisse zusammen und da müsste man vorher mal vergleichen, haben wir ähnlich große Adhärenzprobleme, wie es dort offensichtlich gab. Zur Frage Medikationsmanagement in Österreich, es sah ungefähr ein Drittel der Apotheken bieten das an bislang. Die sind über Österreich eigentlich ganz gut verteilt. Ist halt ein Service, das jetzt erst etablieren muss. Das geht natürlich auch nur gemeinsam dann mit den Hausärzten der Patienten, weil wenn die das nicht interessiert, was sie da vom Apotheker oder Apothekerin für Lösungsvorschläge kriegen und sie denken, na gut, jetzt kommt der nächste Zettel, habe ich keine Zeit dafür, dann wird sie das nicht durchsetzen. Aber wenn es da vielleicht im Vorhinein Gespräche gibt zwischen der Apotheke und den Ärzten, dann kann das sicher oder kann es hoffentlich ganz gut funktionieren. Ich habe gestern erst mit einer Kollegin oder Professorin von der University in Florida gesprochen, die dort für das Medikationsmanagement verantwortlich ist und die Zahlen schauen ja dann, es schaut eben alles sehr gut aus und man denkt, es funktioniert in den USA so reibungslos. Aber sie hat auch gesagt, dass das also auch dort ein steiniger Weg ist, bis sie so ein ganz neues Service etabliert und sie erst so richtig jetzt durchsetzen konnte, wie das dann von den Krankenkassen bezahlt wurde und sozusagen da die zwei Berufsgruppen da wirklich auch ein bisschen angeschubst wurden, da stärker zusammen zu arbeiten.
Also was eine sehr positive Entwicklung ist, ich weiß nicht, wie es sonst ist, aber im Wilhelminenspital zumindest, geht unsere Apotheke auf den verschiedenen Stationen immer wieder bei der Visite mit und schaut sich die Medikation gemeinsam mit den Ärzten an. Und das ist, glaube ich, ein wahnsinnig großer Fortschritt, dass die Apothekerinnen und Apotheker da mitgehen und sich einmal anschauen, ob diese Medikation eine wirklich sinnvolle ist, die etwas mehr wissen natürlich über Wechselwirkungen, als die verschreibenden Ärzte. Die Waltraud, möchtest du was gerne dazu sagen?
Ja, ich denke aber auch, dass es den Apothekern an der Tara, dass wir die brauchen, dass die auch hellhörig sind, weil heute ist, vor allem weil du redest über Opioide, zwei Beispiele ein. Ein Patient kommt mit Fentanyl transdermal und dramal Tropfen, so viel er möchte, zusätzlich. Nein, sollte er nicht haben und er muss es aber verordnet bekommen und er muss es sich von der Apotheke holen. Mhm. Die zweite Patientin war da, was hatte die? Morabit habe ich schon lange nicht mehr gesehen, Hydromorphon in retardierte Form und Morabit 10 Milligramm bei Bedarf. Ja, unterschiedliches Opioid hat man nicht zu kombinieren und schon gar nicht bei chronischen, nicht tumorbedingten Schmerz. Da arbeiten wir mit retardierten Opioiden. Also irgendeiner muss es verschreiben. Und er kriegt es von der Apotheke. Also insofern, da sollte man sensibilisieren, weil das ist, sind nur zwei Beispiele heute. Ja, also gibt es viele solche Beispiele.
Da passt auch die Frage da dazu. Online-Frage, wie steht es mit der Aufklärung von nicht-medikamentösen Interaktionen? Beispiel Grapefruit, das ist, glaube ich, keine schlechte Frage.
Ja.
Wird darauf hingewiesen? In den Apotheken?
Also es wird immer mehr Thema und gab ja schon bei vergangenen Kongressen eigene kleine Sessions, da wo es wirklich gegangen ist, Nahrungsergänzungsmittelinteraktionen, Food-Drug-Interactions, ein paar Sachen wie Grapefruit oder dann auch bei pflanzlichen Sachen, Arzneimittel wie Johanniskraut, weiß man es eh schon länger, bei vielen anderen Sachen gibt es halt nicht unbedingt so viele Daten, aber viele Arzneimittel-Interaktionsdatenbanken berücksichtigen jetzt da schon Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, wenn es halt Daten dazu gibt.
Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Da gibt es noch eine Frage aus dem Online. Gibt es aktuelle Zahlen der vermeidbaren arzneimittelbezogenen Probleme pro Jahr beziehungsweise der resultierenden Kosten für Österreich?
Für Österreich kenne ich es leider nicht. Ich habe geschaut, also ich habe konnte keine Zahlen finden. Bin mir nicht sicher, ob es vielleicht für Deutschland Zahlen gibt. Da könnte man nachschauen. Aber so schön, also ich
zufällig haben wir mal eine Auswertung gemacht, das sind schon etwas historische Daten, weil die Verknüpfung zwischen Arzneimittelabrechnung und Diagnosen etwas kompliziert ist. Aber wir haben in Österreich etwa 30.000 Spitalsaufnahmen pro Jahr als wahrscheinliche oder mögliche Folge von Arzneimitteln oder Arzneimittelinteraktionen. 30.000. Zu denen, wo wir relativ kausal einen Zusammenhang vermuten, denken wir, dass es Gott sei Dank weniger als 1% der Hospitalisierungen sind. Aber jedenfalls ist das ein Thema.
Also mit ein bisschen mehr Wissen und Ausbildung wären wahrscheinlich analgetikerbezogen alle Probleme vermeidbar. Es sind nicht immer alle ganz vermeidbar, das ist schon ganz klar, weil man nicht immer weiß, was der Patient sonst alles nimmt. Aber ich kann plädieren dafür, dass man sich auch in die Richtung immer wieder fortbildet. Natürlich, es ist ein Gebiet, aber Analgetika sind halt wirklich sehr viel verordnete Medikamente und da sollte man schon ein bisschen Bescheid wissen, glaube ich. Gibt es weitere Fragen? Gibt es online noch was? Nein, gibt es auch nicht mehr. Gut, dann danke ich allen Referenten. Ich möchte Ihnen vor allem auch danken für die für das tolle Zeitmanagement. Wir hatten wirklich gute Zeit auch zum Diskutieren. Bei Ihnen habe ich mich nicht persönlich jetzt bedankt, möchte ich auch noch bedanken beim Herrn Magister Deibel. Ja, netterweise wird das jetzt noch an die Wand geworfen. Wir haben auch hier jährlich einen Kongress von der Österreichischen Schmerzgesellschaft und der passt jetzt sehr gut dazu, weil diesmal ist das Thema Schmerzmedizin trifft Alternsmedizin. Der findet im Mai in Linz statt, in den Stahlwelten. Ich war noch nie dort, soll aber besonders toll sein. Also falls Sie Interesse haben, das ist die Kongress-Website, über die man sich auch anmelden kann. Ich danke für die angeregte Diskussion. Auch aus dem Online-Bereich sind sehr, sehr viele Fragen gekommen. Ich glaube, es waren spannende Diskussionen. Es war halt natürlich heute bei diesem Thema jetzt sehr medikamentenlastig. Schmerztherapie ist natürlich viel, viel mehr als nur Medikamente geben. Das ist das, was die Patienten natürlich wollen, dass man ein Medikament verschreibt und alles wird gut. Bei chronischen Schmerzen ist es sicher viel, viel mehr Aufwand oder man sollte viel, viel mehr anbieten, was nicht leicht möglich ist in Österreich. Ich hoffe, es wird sich irgendwann einmal was ändern. Ich danke fürs Mitdiskutieren. Ich glaube, einen Schock tiefer gibt es, oder kündigen Sie das jetzt an? Ich danke für diese rege Diskussion und für diesen spannenden Abend. Dankeschön.